Heute beginnt der NATO-Gipfel und er beginnt mit Schwung. Die große Erfolgsmeldung gestern am Vorabend des Treffens. Schweden kann wohl in die NATO. Die Türkei will das nicht mehr weiter blockieren. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das nach Vermittlungsgesprächen gesagt. Ein Knoten ist also geplatzt. Was ist mit den anderen Knoten? Das bespreche ich mit dem Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Guten Tag.
Das war doch irgendwie skurril gestern. Am Mittag baut Erdogan neuen Druck auf, sagt, Schweden lasse ich nur in die NATO, wenn die Türkei dafür dem EU-Beitritt näher kommt. Und am Abend gibt er die Blockade plötzlich auf. Was glauben Sie, ist da im Hintergrund passiert? Was für Deals gab es da?
Also ich traue mir kein rechtes Urteil mehr zu bei der Analyse des türkischen Präsidenten. Das war doch sehr erratisch, genauso wie Sie es angesprochen haben. Er hat sein Blatt überreizt, aber er hat zwei Dinge bekommen. Erstens musste sich Schweden in diesem bilateralen Abkommen, in diesem Sicherheitspakt verpflichten, der gestern Abend abgeschlossen worden ist, sich für die türkische EU-Mitgliedschaft einzusetzen. Also dieses Thema, was gestern großes Thema war, bleibt ein bisschen auf der Agenda. Und das Zweite, hinter den Kulissen gehe ich schwer davon aus, dass die Amerikaner Druck gemacht haben, dass sie sich den Eindruck der Geschlossenheit und Entschlossenheit, der von diesem Gipfel ausgehen soll, nicht vermiesen lassen wollen. Und in der Frage von Rüstungslieferungen, konkrete Lieferungen von F-16-Flugzeugen an die Türkei, sich konziliant gezeigt haben. Die möchte die Türkei seit Jahren kaufen. Die USA zeigen sich sperrig in dieser Frage, weil die Türkei Waffen von Russland gekauft hat. Ich gehe davon aus, ohne dass es bekannt geworden ist, bislang zumindest, dass es da ein Übereinkommen gegeben hat.
Über die Abgabe von F-16-Kampfflugzeugen. Sie gehen davon aus, dass die bald den Besitzer wechseln werden?
Das ist zumindest seit Monaten Thema. Und sozusagen, die Türkei hat ja immer mit den Schweden verhandelt, aber hinter den Kulissen waren die USA involviert. Und es ist ja auch kein Zufall, dass der schwedische Ministerpräsident gerade in der vergangenen Woche nochmal bei Präsident Biden zu Besuch war. Also ich glaube, da ist ein Dreiecksverhältnis aufgespannt worden.
Aber Sie sagten gerade Blatt überreizt. Klingt dann ja doch nicht so, als wäre das eine Kapitulation Erdogans, der gemerkt hat, dass er seine Forderungen einfach nicht durchbekommt. Vielleicht hat er dann doch da gestern einen ziemlich erfolgreichen Abschluss hingelegt.
Das muss man abwarten, aber tatsächlich stellen wir fest, dass die Türkei unter Präsident Erdogan nach wie vor ein sperriger Partner ist innerhalb der NATO, um es mal ganz gelinde zu sagen. Wir sehen das an der Frage der schwedischen Mitgliedschaft, wir sehen das jetzt auch an einem ganz anderen Beispiel, an den sogenannten Regionalplänen, wo die NATO das erste Mal seit 30 Jahren wieder wirklich Verteidigungsplanung für das gesamte Bündnis macht. Was die Türkei verschleppt hat und aufhalten wollte, wirklich mit dem Streit um geografische Bezeichnung, also ob man die Dardanellen bezeichnet oder die türkischen Dardanellen, da hat viele hochgezogene Augenbrauen im Bündnis gegeben. Mhm. Und die Türkei tut sich da wirklich keinen Gefallen.
Bleiben wir noch kurz bei NATO-Beitritten. Die Ukraine will ja auch rein und die NATO findet das offenbar auch ganz gut. Aber ein NATO-Beitritt, während dieser Krieg noch läuft, ist einigermaßen ausgeschlossen. Oder sehen Sie das anders?
Also grundsätzlich liegen ja drei Modelle auf dem Tisch. Das erste ist das, was Sie angesprochen haben, eine Vollmitgliedschaft. Vielleicht nicht jetzt, aber zumindest mit einem klaren politischen Zeitrahmen, mit einem klaren politischen Signal. Dagegen haben sich Deutschland und die USA ausgesprochen und vor allem der amerikanische Widerspruch zählt innerhalb der NATO. Damit ist das zweite Modell zumindest auf der Tagesordnung. Die sogenannten Sicherheitsgarantien, die funktionieren müssten nach einem Wenn-Dann-Prinzip, wenn die Ukraine angegriffen würde, dann würde eine Gruppe von Staaten hier zu Hilfe eilen. Das ist vorstellbar außerhalb des NATO-Rahmens, von einer Gruppe von NATO-Mitgliedern, aber auch Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea haben da schon ihre grundsätzliche Bereitschaft bekundet. Danach sieht es nicht aus. Und dann bleibt das dritte Modell, die Sicherheitszusagen. Das ist das, was Präsident Biden in den letzten Tagen in den Mittelpunkt gestellt hat, die Ukraine zu unterstützen mit Ausbildung, mit Ausrüstung, mit Technologietransfer, mit Finanzunterstützung und anderes mehr. Nur ob das Präsident Putin beeindrucken wird, das hat er mal dahingestellt.
Und ist auch die Frage, ob es das ist, was Präsident Zelensky meinte, wenn er sagt, er will da nicht zum Spaß hinfahren heute. Beim Thema militärischer Unterstützung steht gerade US-Präsident Biden ja schon eng neben Zelensky. Die USA liefern jetzt Streubomben. Das sind Waffen, die in vielen NATO-Staaten verboten sind. Wird das ein Streitthema bleiben heute und morgen?
Nein, das versucht die NATO zu vermeiden. In der Sache ist es natürlich strittig. Man kann das ja in Deutschland festmachen. Deutschland ist Mitglied der Oslo-Konvention. hat sich verpflichtet, Streumunition nicht zu produzieren, nicht zu lagern, nicht einzusetzen und muss diesen amerikanischen Schritt kann diesen amerikanischen Schritt nicht gutheißen. Weil das aber einen Keil in das Bündnis treiben würde, hat man sich entschieden, das nicht zu thematisieren. Was es erleichtert, ist ja auch, dass diese Waffentransfers nicht offiziell über die NATO laufen, sondern über NATO-Mitgliedstaaten. Das erleichtert jetzt den NATO-Generalsekretär zu sagen, das ist ja gar kein NATO-Thema, sondern die USA seien autonom darin, Waffen zu liefern oder das auch nicht zu tun. Mhm. Und entscheiden eigenständig darüber, welche Waffen sie liefern. Sozusagen, das ist der diplomatische Kunstgriff, um den Eindruck der Einheit und der Geschlossenheit jetzt den nicht zu zerstören.
Markus Keim ist Politikwissenschaftler, Sicherheitspolitik- und Transatlantikexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch heute früh.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.